Herzlich willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblock für Hochdividendenwerte. Heute mit einer lang ersehnten Interviewfolge. Im Geldgespräch zu Gast ist Andreas Weiß, einer der Geschäftsführer der CapTrader GmbH aus Düsseldorf. Mit ihm unterhalte ich mich über die bisherige Entwicklung des Online-Brokers, werfe einen Blick hinter die Kulissen des Instituts. Wir sprechen über die Depotbankszene in Deutschland und der Welt. Vor allem aber beantwortet Andreas eure Fragen, die ihr mir im Vorfeld zur Sendung habt zukommen lassen. Damit leite ich gleich weiter zum Interview, bei dem ich viel Spaß und Erkenntnisgewinn wünsche. Heute bei mir im Geldgespräch zu Gast Andreas Weiß, einer der beiden Geschäftsführer von CapTrader mit Sitz in Düsseldorf und Büro und Blick auf die Altstadt. Ein herzliches Hallo an den Rhein. Hallo Andreas.
Ja, hallo Luis. Vielen Dank für die Einladung und viele Grüße hier aus Düsseldorf. Ich blicke jetzt wirklich auch gerade Richtung Rheinturm. Ja, von der Altstadt sehe ich nicht so viel, aber der Ausblick ist wirklich sehr schön. Und wir sind seit einem Jahr hier im Büro. Gefällt uns sehr gut.
Ja, wir haben uns ja kennengelernt auch bei euch im Büro. Ich war ja letztes Jahr zu Besuch, habe mich mal selber auch dort bei euch umgeguckt. Das war schon alles sehr, sehr interessant. Und so ist ja auch die Idee gekommen zu dieser Podcast-Folge, zu diesem Interview, einfach auch zum einen, um ja euch den Hörern, Lesern meines Blogs etwas näher zu bringen. Zum anderen auch, ich hatte ja im Vorfeld sowohl über mein Newsletter als auch in der Facebook-Gruppe gebeten, Fragen einzustellen oder mir zukommen zu lassen an euch. Und je nachdem, wie wir heute vorankommen, gehen wir die heute komplett durch oder aber dann gerne auch in einem zweiten Teil. Ja, magst du dich denn zunächst vielleicht selber kurz vorstellen und deine Funktion bei CapTrader?
Ja, mache ich sehr gerne. Vielleicht noch ganz kurz eine Korrektur. Wir sind bei CapTrader drei Geschäftsführer, also neben meinem Bruder Christian Weiß ist das noch der Michael Heider und ich. Also wir machen das zu dritt. Ja, also ich stelle mich gerne vor, ich bin 41 Jahre alt und schon seit über 20 Jahren im Prinzip mit der Börse, also beschäftige ich mich mit dem Thema Börse. Also ich habe damals eine Bankausbildung gemacht und nach der Bankausbildung studiert. Ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert und bin Diplomökonom. Hatte damals auch den Schwerpunkt dann Portfolio Management, Asset Management und Investment Banking an der Uni und ja, bin dann jetzt schon seit 10 Jahren bei CapTrader und genauso lange gibt es halt auch CapTrader. Ja. Und ja, was das Thema Börse, Finanzen angeht, klar, es war schon immer ein Hobby von mir, das Thema Trading ebenfalls und bin sehr froh, dass ich das auch damals schon zum Beruf machen konnte und jetzt hier CapTrader als Geschäftsführer führen darf.
Ja, sehr wunderbar, wenn man so Hobby und Beruf derart verheiraten kann. Was mich jetzt vielleicht persönlich interessiert, also als ich so das erste Mal mit CapTrader überhaupt in Kontakt gekommen bin, das war natürlich übers Netz, steckt ja auch im Namen drin, Trader, das war für mich dann eher abgespeichert als ein Broker, ja, der tatsächlich so eher die kurzfristig agierende Klientel anspricht, bis ich dann eben darauf gekommen, ihr bietet ja nun wirklich sehr, sehr breiten Zugang weltweit zu den Börsenplätzen an. Und spricht eben nicht nur die kurzfristig orientierten Daytrader an. Habt ihr denn so eine Übersicht, wie sich so die Kundschaft so aufteilt? Also tatsächlich mehr die kurzfristigen oder Optionstrader oder dann doch eher so langfristig orientierte oder vielleicht sogar Einkommensinvestoren, die eben Dividendenstrategie fahren? Wisst ihr das so in etwa, wie eure Kundschaft da aussieht?
Gut, natürlich haben wir Übersichten oder können das auch auswerten, wer wie viel tradet oder welche Produkte gehandelt werden. Ja. Allerdings gibt es natürlich auch Kunden, die mehrere Strategien parallel fahren. Ja, also die haben vielleicht ein Aktienportfolio mit Schwerpunkt Dividendenwerten. Die handeln aber auch kurzfristig gegebenenfalls zur Absicherung Optionen oder Stillhaltergeschäfte, ja, um noch Zusatzprämien zu vereinnahmen. Deswegen kann man das jetzt nicht so ganz klar greifen. Ja. Aber im Prinzip ist es eine gute Mischung, weil wir natürlich ja auch das komplette Produktportfolio anbieten. Das heißt, wir haben über wie du schon gesagt hast, wir haben natürlich Daytrader, die irgendwie den Future sehr stark handeln, ja, Intraday oder auch Aktien Intraday handeln, bis hin zu natürlich Langfristinvestoren. Ja, und das auch vom Alter her, vom Studenten bis hin zum Rentner oder auch bis hin zu professionellen Anlegern wie Family Office oder Vermögensverwalter, die bei uns halt auch dann aktiv handeln.
Ja, okay. Also trotz des Namens eine bunte Mischung und bei euch ist auch letztendlich jeder Börseninteressierte eingeladen, ja, eure Handelsplattform zu nutzen.
Genau, also wir haben jetzt gerade kurzfristig letztes Jahr die Gespräche begonnen mit der FOM. Das ist die Fachhochschule für Ökonomie und Management und mit denen haben wir eine Kooperation gestartet. Das werden wir in diesem Jahr auch dann noch richtig ausbauen. Und da wollen wir natürlich durch Vorträge an der Uni die Studierenden halt auch das Thema Börse und Investieren näher bringen. Ja, und da sind wir echt froh, dass wir das mit der FOM gemeinsam halt jetzt umsetzen können und dass das auch wirklich Bestandteil des Studiums ist, Banking and Finance. Und wir wollen das halt der breiten Öffentlichkeit zugänglich machen und da fängt es natürlich schon in jungen Jahren an, sich um die eigenen Finanzen halt auch zu kümmern.
Ja, zumindest ist das sehr, sehr vorteilhaft. Ja. Mal eine Abgrenzungsfrage, die mich jetzt auch interessiert. Die Begriffe werden ja sehr häufig synonym verwandt. Broker, Depotbank, Kreditinstitut. Wie ist denn da genau die Abgrenzung? Oder ich meine, ihr seid natürlich ein Broker, bietet aber doch Kredite, also Wertpapierkredite an. Habt ihr letztendlich auch so eine Art Einlagengeschäft? Wie ist denn da die korrekte Bezeichnung eigentlich? Oder wie grenzt man das gegeneinander ab?
Gut, es gibt natürlich für den Begriff Kreditinstitut eine klare Definition im KWG, also im Kreditwesengesetz, ja, also was man darunter versteht. Ich meine, darunter fallen im Prinzip die Banken, die Sparkassen oder Genossenschaftsbanken, das sind Kreditinstitute. Das sind wir nicht. Ja, also wir sind laut dieser Definition jetzt kein Kreditinstitut. Warum? Weil wir halt auch kein Girokonto anbieten, auch kein Einlagengeschäft, wo wir jetzt hier irgendwie selber Gelder annehmen und hier verwahren oder auch verzinsen. Natürlich ist es so, dass wir über Interactive Brokers, wir vermitteln ja zu Interactive Brokers, du hast es gesagt, Wertpapierkredite, also man kann bei uns auf Margin handeln, ja, das natürlich dann schon anbieten. Aber um auf die Definition zurückzukommen, wir sehen uns ja eher als Broker, als Introducing Broker sozusagen. Wir vermitteln die Kunden zu Interactive Brokers und sind jetzt kein Kreditinstitut und auch keine Depotbank. Eine Depotbank ist ja eher eine Verwahrstelle, wo Fonds verwahrt werden oder andere Wertpapiere.
Okay, also klassischer Broker. Jetzt hast du auch selber schon gesagt, ihr seid ein Reseller, Wiederverkäufer, Introducing Broker, da gibt es ja auch die verschiedenen Begriffe von Interactive Brokers. Also Interactive Brokers, einer der weltweit größten Broker, die vor allem natürlich auch viele institutionelle Investoren bedienen. Aber wie kann man sich so das Zusammenspiel zwischen so einem, ja, zwischen dem tatsächlichen Broker, in dem Fall Interactive Brokers, und einem Wiederverkäufer wie CapTrader vorstellen? Wie funktioniert das? Oder wie kommt man da überhaupt auf die Idee zu sagen, okay, du bist ja seit Anfang an dabei, wir werden jetzt Introducing Broker von Interactive Brokers?
Okay, wir haben das ja damals parallel zu FXFET gemacht, ja, also wo wir mit FXFET noch keine Wertpapierhandelsbank waren, hatten wir mit FXFET halt das CFD-Trading und Forex-Trading-Geschäft und damals ging die Überlegung halt dahin, dass wir noch ein weiteres Standbein aufbauen wollen, auch noch neben der Vermögensverwaltung, die wir auch noch dann im Hause hatten oder auch noch haben. Ist dann CapTrader gegründet worden, halt mit dem direkten Börsenhandel. Ja? Wie jeder weiß, CFDs werden ja nicht an der Börse gehandelt und das, was wir anbieten, ist halt der reine Börsenhandel. Ne? Und da haben wir uns halt auch damals ein bisschen von FXFET so abgegrenzt. Mittlerweile sind wir ja auch getrennt und eine eigene Gesellschaft, also seit letztem Jahr. Und bedienen dadurch natürlich jetzt hier diese Schiene des professionellen Börsenhandels, wo man bei uns halt wirklich weltweit an über 120 Börsenplätzen handeln kann, in über 33 Ländern. mittlerweile.
Ja, und das ja auch, muss man ja sagen, zu sehr, sehr attraktiven Konditionen. Deswegen bin ich ja auch, bevor wir uns ja sogar kennengelernt haben, zu euch gewechselt bin. Ich habe da auch eins meiner Depots. Das war eben der Grund, einmal die Kosten, einmal die Verfügbarkeit der Börsenplätze und auch teilweise Wertpapiernischen, die es ja teilweise, muss man sagen, bei anderen Brokern gar nicht gibt. Wie ich dann noch erfahren habe, was ihr auch sehr gut macht, ist eben diese ganze Quellensteuer-Thematik bei ausländischen Titeln. Das bekommt ja auch nicht jede Bank hin, muss man ja sagen. Da habe ich auch andere Erfahrungen. Und das klappt ja bei euch auch sehr gut. Ja, da bekomme ich natürlich auch öfter so die Rückmeldung, naja, bei diesem Gesamtpaket, wenn man sich mal so auch die Gebührenstruktur anguckt, da seid ihr schon so um den Faktor 3 bis 5 günstiger als so mancher deutscher Online-Broker und ja, um den Faktor 10 als jetzt ja so die klassische Filialbank mit Depot. Wie geht das überein? Also auf gut Deutsch, ja, wie kann man damit Geld verdienen?
Ja, ja, also du hast es ja schon gesagt, also genannt, Interactive Brokers ist einer der größten Broker weltweit oder auch der USA. Die betreiben ihre Geschäfte wirklich auf der ganzen Welt und mit diesem großen Partner ist es natürlich möglich, diese guten Konditionen anzubieten. Natürlich geht das Ganze dann auch über die Menge, ja, also dass viel getradet wird bei uns, daran verdient man natürlich, ja, dass wir so breit aufgestellt sind, verschiedene Produkte und ich meine, man sieht ja jetzt auch, es kommen Gratis-Broker oder so an, die auch ihr Angebot irgendwie als Konkurrenten noch anbieten. Das haben wir natürlich auch alles im Auge. Also das heißt, da sind wir jetzt ja nicht alleine. Ja. Wo wir alleine sind, ist wirklich, was das Produktangebot angeht. Ja. Also wenn man sich jetzt das anschaut, was andere Mitbewerber machen, die bieten dann vielleicht Gratis-Aktienhandel an oder Aktienhandel für 1 Euro. Wir dann vielleicht für 2 Euro, ja. Oder Futures für 1 Euro, also sind da ähnlich aufgestellt. Aber das Angebot bei den anderen ist halt schon sehr, sehr stark eingeschränkt. Du hast es selber gesagt, auch was Quellensteuer angeht und sowas, da gibt es dann halt schon die großen Unterschiede, was uns dann auch wirklich auszeichnet. Natürlich die Filialbanken, wenn die um Faktor 10 teurer sind, klar, die müssen natürlich die Filialen bezahlen, die ganzen Mitarbeiter und so weiter. Das sind natürlich auch Kosten, die wir jetzt so nicht haben, dadurch, dass alles online abgewickelt wird. Ja, heutzutage kann ja jeder selbstständig die Orders übers Internet aufgeben, auch übers Mobiltelefon. Ja, und dadurch ist das natürlich möglich, so günstig anzubieten.
Okay, also hier werden letztendlich die günstige Kostenstruktur von Interactive Brokers ja weitergegeben und die ja, genau. Vorteilhaften Konditionen kann dann auch der Privatanleger nutzen, natürlich mit dem entsprechenden Aufschlag, das ist ja auch logisch, für den Service. Ja, damit sind wir natürlich auch beim Punkt, der auch ja punktuell immer wieder an mich herangetragen wird. Und zwar kann ich ja auch mittlerweile, glaube ich, als Privatanleger direkt bei Interactive Brokers ein Depot eröffnen. Nun hat man uns ja aber auch mal unterhalten, dass ja auch teilweise Kunden gibt, die von Interactive Broker sogar zu euch kommen. Was spricht denn da konkret dafür? Oder was ist der Vorteil, den ihr als CapTrader gegenüber einem Direktdepot bei Interactive Brokers für einen deutschen Kunden habt?
Ja, das ist natürlich zum einen der deutschsprachige Support. Ja, natürlich bietet Interactive Brokers auch deutschsprachigen Support an, aber halt nicht in der Qualität oder auch vielleicht Quantität, wie wir es hier anbieten. Interactive Brokers hat keine Niederlassung in Deutschland. Ja? Dadurch unterscheiden wir uns natürlich schon sehr stark direkt von Interactive Brokers. Also jeder oder die Kunden, die von Interactive Brokers zu uns wechseln, machen das eigentlich genau aus diesem Grund. Und weil wir halt neben dem Support halt auch Webinare anbieten, Seminare, das heißt wir helfen den Kunden praktisch, wir nehmen die Kunden an die Hand, egal um welches Thema es sich handelt. Ja, also wenn es um die Einrichtung der Plattform geht, ja, um die Trader Workstation oder wenn es halt Fragen sind zur Quellensteuer, ne, oder zu welchem Thema auch immer. Und bevor man da vielleicht in irgendeiner Warteschleife bei Interactive Brokers ist oder vielleicht nicht so qualitativ ausführlich vielleicht beraten wird wie bei uns, deswegen wechseln die Kunden. Ja, und die Gebühren sind auch fast identisch mit denen von Interactive Brokers. Ja, also da gibt es wirklich nur kleine marginale Unterschiede, wo wir dann etwas teurer sind.
Ja, was ich auch bei euch vor Ort gesehen habe, dass auch wirklich der Kundenservice, also erstens bei euch sitzt und dass es ja zweitens auch qualifiziertes Fachpersonal ist. Also jetzt nicht irgendwie ein Callcenter in Indien oder sonst irgendwo oder Osteuropa. Ne? Also das sind wirklich Leute, ausgebildete Leute, die vor Ort sitzen. Und ich hatte ja selber auch meine Anfangsphase, zwei, drei Sachen. Da wurde mir auch immer sehr schnell und, muss ich sagen, kompetent geholfen. Ne? Also das muss man schon sagen.
Ja, das passt schon. Da legen wir halt auch viel Wert drauf. Also dass wir auch die Mitarbeiter schulen und ausbilden. Also wir haben hier wirklich einige Bankkaufleute sitzen oder Bankkauffrauen. Wir bilden auch selber aus. Ja, also da sind wir auch sehr stolz drauf, dass wir da die Zulassung von der IHK haben, auch Bankkaufleute auszubilden und auch Kaufleute für Büromanagement. Darüber hinaus, klar, kann man sich auch, haben wir natürlich auch den einen oder anderen, der hier natürlich auch ein betriebswirtschaftliches Studium abgeschlossen hat. Also die Ausbildung, also gut ausgebildete Mitarbeiter sind da schon sehr wichtig. Ja, oder fast alle haben auch hier eine Weiterbildung zum Eurex-Händler, ja, also direkt an der Eurex abgeschlossen. Und das ist schon, denke ich, sehr wichtig, um die Kunden gut beraten zu können oder den Kunden gut helfen zu können halt bei Fragen.
Dann habe ich noch einen Punkt, der mir selber seinerzeit bei der Depoteröffnung aufgefallen ist, wenn man sich die Unterlagen dann so im Detail durchliest, so das Stichwort Wertpapierleihe. Na, also mit der Depoteröffnung legitimiere ich ja Interactive Brokers meine im Bestand befindlichen Wertpapiere, wenn ich mir die dann eben zulege, auszuleihen. Also das kann natürlich bei dem einen oder anderen Anleger ein ungutes Gefühl wecken. Also zumindest, wenn diejenigen sich das auch so im Detail nachlesen. Ist das zu Recht, zu Unrecht? Wird das in irgendeiner Art und Weise abgesichert? Vielleicht kannst du dazu ein bisschen, wie das wirklich praktisch gehandhabt wird, dieses Thema Wertpapierleihe. Weil das ja wirklich eher untypisch ist, zum Beispiel für deutsche Broker.
Ja, also das ist im Prinzip eine Möglichkeit, die die Kunden bei uns nutzen können, aber natürlich nicht müssen. Ja, also es gibt da in der Kontoverwaltung extra ein Kästchen, was man anhaken muss, wenn man an diesem, ich sag mal, an diesem Programm teilnehmen möchte, ja, und wenn man das erst aktiv auch angehakt hat, dann werden halt die Wertpapiere verliehen und dafür kriegt man natürlich auch einen kleinen Zinssatz. Ja, und aber das kann jeder selber entscheiden, ob er das machen möchte oder nicht.
Das heißt, wenn ich ein Cash-Konto habe, ich glaube, also wenn ich mich recht entsinne, war es also bei einem Cash-Konto oder Cash-Depot, werden die Wertpapiere nicht verliehen, außer ich entscheide mich aktiv dafür, dass ich an diesem Programm teilnehmen möchte. Das habe ich jetzt so richtig wiedergegeben, ja.
Jetzt weiß ich nicht zu 100%, ob das jetzt nur beim Cash-Konto so ist, aber selbst, also auch beim Margin-Konto ist es definitiv auch so, dass man dieses Kästchen anhaken muss, wenn man seine eigenen Wertpapiere irgendwie verleihen möchte.
Okay, ansonsten, was ich ja mal selber bei Interactive Brokers auch recherchiert hatte, war dann die Sicherungsmechanismen, die dann greifen. Das hatte ich auch mal als Blogbeitrag geschrieben. Daran hat sie auch nichts geändert, also dass eine Sicherheitsleistung hinterlegt wird und etc. pp. Von daher, das können wir auch nochmal dann verlinken unter dem Beitrag. Dann kann man sich das auch nochmal in Ruhe durchlesen. Also ich persönlich halte da auch das Risiko, auch wenn man an dem Programm teilnimmt, sich aktiv dafür entscheidet, marginal. Ja, eben aufgrund auch, ist ja glaube ich letztendlich auch die US-amerikanische Börsenaufsicht, die dann Auflagen macht, was eben Sicherheitsleistungen angeht, die bei solchen Leihgeschäften dann hinterlegt werden müssen. Ne?
Also nur damit wir über das Gleiche reden, also es gibt halt die Möglichkeit, ich besitze Aktien als Kunde und kann halt diese Aktien auch, ich sag mal, zur Verfügung stellen, dass die auch, ich sag mal, zum Shorten zum Beispiel, zu Leerverkäufen auch genutzt werden können. Ja, dann verleihe ich die sozusagen weiter.
Ja, genau. Ja,
also das ist das Thema. Ne? Genau. Also du meinst jetzt nicht den generellen Handel, dass der Kunde sich selber Aktien leiht oder Geld leiht und auf Margin handelt. Ne?
Nein. Okay. Nur ich weiß ja, genau. Ich meinte die Wertpapierleihe von Wertpapieren im Bestand von Kunden. Das meinte ich. Ja. Genau, es gibt ja durchaus den einen oder anderen sicherheitsbedachten Anleger und der scheut dann vielleicht davor, wenn er so eine Passage liest in den allgemeinen Geschäftsbedingungen, zu sagen, okay, nee, das ist mir zu unsicher. Ich möchte nicht, dass meine Wertpapiere an einen Leerverkäufer verliehen werden, der dann, bevor die wieder an mich zurückgehen, insolvent wird und dann sind meine Wertpapiere weg. Also um die Angst geht es ja, die dann letztendlich so ein bisschen aufpoppt, wenn man sowas liest.
Ne? Ja, genau, kann ich auch vollkommen verstehen. Und deswegen muss man auch selber aktiv als Kunde das erst anhaken, wenn man daran teilnehmen möchte.
Ja, dann ein Punkt zum Angebot, der mir persönlich auch aufgefallen ist. Also ist es richtig, das Produktportfolio ist wirklich prall gefüllt, aber es gibt ja tatsächlich so einige Produkte, die dennoch nicht handelbar sind. Jetzt mache ich noch nicht mal aus regulatorischer Sicht, da kommen wir vielleicht auch nochmal drauf. Aber zum Beispiel bestimmte Anleihen sind ja aktuell bei CapTrader oder Interactive Brokers nicht handelbar. Wird sich da perspektivisch oder wird da aktuell auch das Feld handelbarer Wertpapiere erweitert? Wie sieht es da aus für die nächste Zeit?
Ja, also wir kriegen da immer wieder Updates halt alle paar Monate, was an neuen Produkten jetzt zum Handel, welche neuen Produkte zum Handel aufgenommen wurden. Und ja, das Thema Anleihen hatten wir auch schon mal direkt bei Interactive Brokers angesprochen. Das soll nach und nach erweitert werden. Ja, klar, für die amerikanischen Bürger ist das Angebot wesentlich größer. Ja, auch das Angebot an Mutual Funds. Ja, die können da also sehr viel handeln, im Gegensatz, ich sag mal, zu den Europäern. Aber ja, Interactive Brokers baut das nach und nach aus und erweitert auch das Angebot der Anleihen.
Sehr schön. Na, dann gucken wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Wird denn auch hin und wieder das Angebot, soll ich sagen, etwas zurechtgestutzt, dass manche Sachen dann da rausfliegen? Und nach welchen Kriterien wird das gemacht?
Ja gut, es gibt immer mal wieder Wertpapiere, die dann plötzlich nicht mehr handelbar sind. Na, da gibt es unterschiedliche Gründe für. Natürlich, klar, wenn ein Unternehmen jetzt nicht mehr an der Börse nicht mehr gelistet ist oder so, ist klar, dass es dann...
Ja gut, klar, ja.
Aber es kann auch andere Gründe haben, wenn vielleicht die Umsätze da zu gering sind in dem Papier oder es einfach das Clearing irgendwie so in der Form nicht mehr möglich ist. Ja, dann kann das schon passieren.
Ja, okay.
Aber in der Regel wird das Angebot eher ausgebaut als jetzt abgebaut. Also wir haben auch neue Börsen dazu bekommen, Moskauer Börse jetzt, ne, der Aktienhandel ist also da in Russland jetzt auch über uns möglich.
Also Gazprom kann man jetzt auch direkt, direkt kaufen an Gazprom, ja.
Genau. Israel ist dazu gekommen.
Ja. Tel Aviv, ja, okay.
Ja, da kann man dann auch sonntags handeln. Ne? Also die haben ja da freitags zu, ne? Aber sonntags geöffnet. Also wenn einem sonntags langweilig ist, dann kann man da auf irgendwelche Startups setzen. Ja, als Beispiel. Ne? Also es wird immer wieder natürlich weiter ausgebaut.
Ja gut, ich meine, das gehört ja noch zum Markenkern, das eben sehr umfangreiche Angebot. Ne? Also von daher ist das natürlich auch nachvollziehbar. Ja, bevor wir jetzt zu den Fragen der Leser kommen, wie sieht denn eure Planung jetzt konkret für 2020 aus? Jetzt vor allem auch im Hinblick auf Weiterbildungsmöglichkeiten. Du hattest die Kooperation mit der FOM angesprochen. Ich selber habe ja Ende letzten Jahres bei euch ja auch Webinare zu eher einkommensorientierten Themen gegeben. Was ist denn dieses Jahr so in Summe geplant?
Ja, also wir werden unser Webinar-Angebot weiter durchführen und auch weiter ausbauen. Ja, da haben wir ja zahlreiche Referenten, die kann ich jetzt gar nicht alle aufzählen, aber auch natürlich hier in unseren Räumlichkeiten das Seminar-Angebot, was wir weiter ausbauen möchten und auch werden. Klar, wichtiger Termin ist natürlich auch der 1. Februar, wenn du hier bist. Ja, aber ich denke, den wird jeder Podcast-Hörer natürlich kennen, den Termin. Ja.
Sollte mich wundern, wenn nicht, ja.
Genau, also da geht es ja um die Hochdividendenwerte am 1. Februar und Ende Februar am 29. Wir haben ja ein Schaltjahr, da bist du ja nochmal bei uns, wo es dann um die Real Estate Investment Trusts geht.
Genau.
Ja, also solche Termine, dann sind wir natürlich auf Messen, auf Börsentagen vertreten, wo wir selber auch Vorträge halten, ja, oder halt auch Partner von uns mit uns gemeinsam dort auftreten und ja, wo wir dann natürlich auch immer vor Ort sind. Ne? Also da wird einiges noch kommen, was wir auch in den nächsten Tagen, Wochen natürlich dann veröffentlichen werden, wo man uns dann in Deutschland, Österreich oder Schweiz dann vielleicht auch vor Ort treffen kann.
Vielleicht auch schon zum Vormerken, da seid ihr auch, das weiß ich ja, auf der Invest genau. In Stuttgart. Ich meine, also Ende April auf jeden Fall. Ich glaube, 22. bis 24. so um den Dreh rum. Und da bin ich ja auch. Und ja, da sicherlich auch eine Möglichkeit, ja, sowohl CapTrader als auch mich dann nochmal persönlich kennenzulernen. Tickets werde ich auch nochmal gesondert hier bei mir auf dem Blog ansprechen bzw. anbieten, sobald ich da eine Info von der Messe Stuttgart bzw. Börse Stuttgart bekomme.
Genau, also da auf der Invest sind wir auf jeden Fall, waren wir ja letztes Jahr auch. Und ja, ich freue mich, dich dort natürlich zu treffen. Die Blogger Lounge ist ja da auch wirklich mittlerweile ein großer Bestandteil oder ein großer Teil der Messe geworden und wächst immer mehr.
Ja, das soll jetzt auch die größte Blogger-Lounge aller Zeiten werden, ja, wie ich das mitbekommen habe.
Ja, ich
Ist
bin
wohl
gespannt.
gut bestückt. Ja, ich auch, ja. Und ich weiß auch, letztes Jahr, da war die Termindichte so hoch. Ich habe es noch nicht mal geschafft, bei euch vorbeizukommen, aber das wird sich dieses Jahr auf jeden Fall ändern. Ja, das versprochen.
Da kriegen wir ein Treffen hin.
Auf jeden Fall. Und du bist persönlich ja wahrscheinlich auch vor Ort?
Genau, ja.
Ja, okay, super. Kommen wir zu den Leserfragen. Die hatte ich ja in den Raum gestellt. Tatsächlich ist auch die eine oder andere Frage dabei gewesen, die ich mir auch selber gestellt hatte. Und ja, ich möchte beginnen mit mehrfachen Leserfragen. Wir hatten schon einige sehr, sehr spezielle. Aber es gibt natürlich so eine Handvoll Fragen, die immer wieder aufgetaucht sind, beziehungsweise teilweise ja von ja, 5, 6, 7, 8 Lesern, Hörern gestellt worden sind. Vielleicht so die größte, wichtigste, die mich ja auch lange umgetrieben hat. Mittlerweile ist ja die Online-Konto- und Depotverwaltung ja nach einer Überarbeitung, ich glaube, das war dann zum Anfang 2019, wo diese überarbeitete Version gelauncht worden ist. Seitdem ist das ja deutlich bedienerfreundlicher als zuvor. Fairerweise muss man sagen, da gibt es ja schon den einen oder anderen Broker, der wirklich vom reinen Komfort, so Sachen wie Währungstausch, ja, vielleicht auch Übersichtlichkeit da etwas besser positioniert ist, oder übersichtlicher positioniert oder strukturierter positioniert ist. Ist denn da in absehbarer Zeit nochmal eine Überarbeitung zu erwarten oder arbeitet ihr daran, das noch ein bisschen besser zu machen?
Also wir selber überarbeiten jetzt diese Oberfläche nicht. Ja, die wird uns ja auch von Interactive Brokers zur Verfügung gestellt. Wir geben da aber natürlich Input unserer Kunden weiter und Interactive Brokers bemüht sich natürlich, das dann auch irgendwie zeitnah umzusetzen. Ja, also Interactive Brokers hat natürlich als Haupthandelsplattform die Software, die Trader Workstation, die natürlich sehr komplex ist, aufgrund der Vielzahl der Produkte, die man auch handeln kann, aufgrund der Vielzahl der auch Analyse-Tools. Also diese Software ist ja sehr, sehr mächtig, ja, diese Trader Workstation.
Ja.
Was du gesagt hast, die Kontoverwaltung, die wurde ja, hast du richtig gesagt, ja 2019 ja auch dann erweitert oder erneuert. Da konnte man ja vorher, außer ich sag mal, einen Kontoauszug aufrufen oder irgendwelche Berichte, gar nicht so viel mitmachen. Ja? Und das wird aber auch nach und nach erweitert. Ne? Also da kann man sich jetzt auch einen Marktüberblick anzeigen lassen, einen Aktienscanner laufen lassen, man kann darüber handeln, man kann Portfolio-Analyst aufrufen, ja, und da weitere Reports dann auch generieren. Ja, da geht die Entwicklung auf jeden Fall weiter. Ja? Bis hin zu externen Tools, die man über die API-Schnittstelle beispielsweise anschließen kann oder wo man sich einfach nur freischalten lassen muss, da kann man mittlerweile schon KI unterstützt, ja, also durch künstliche Intelligenz unterstützt, Orders aufgeben. Also ich kann per Texteingabe sagen, kaufe 100 Apple-Aktien zu einem Limitkurs von $200, wenn, keine Ahnung, der 5 Minuten gleitende Durchschnitt, Entschuldigung, der 5er gleitende Durchschnitt, den 20er gleitende Durchschnitt kreuzt. Ja, und das im 5-Minuten-Chart als Beispiel. Das kann ich einfach als Text oder als Sprache eingeben und dann wird so die Order platziert. Also sprich Texteingabe, Spracherkennung und solche Themen, was das Handeln noch weiter vereinfachen sollen, ist alles jetzt schon möglich und wird auch alles weiter ausgebaut.
Ja, gut, also das habe ich noch nicht ausprobiert, muss ich sagen. Was aber wiederum im Zuge dieser Erneuerung sehr gut gelungen ist, muss ich ja sagen, ist tatsächlich die App. Also sowohl fürs Telefon als auch fürs Tablet, die Interactive Broker App. Und die habe ich inzwischen auch ausführlich getestet. Und ja, darüber lässt sich wunderbar handeln, also sowohl Aktien als auch Optionen. Und dort kann ich auch den ansonsten, ja, ich sag mal, etwas umständlichen Währungstausch mittlerweile automatisiert vollziehen, indem ich da wirklich nur noch angebe, Ausgangswährung, Zielwährung, Betrag, tauschen, Button drücken und dann wird das getauscht, ne? Also das
Das stimmt.
in der App geht das mittlerweile schon. Wenn ich deswegen, weil das auch eine Frage war, die häufiger gestellt wurde, wann denn der umständliche Währungstausch verbessert wird. Also wie gesagt, in der App problemlos möglich und allgemein die App, auch die ist wiederum sehr, sehr aufgeräumt und strukturiert und lässt sich gut bedienen. Wobei sich darunter auch eine erhebliche Mächtigkeit verbirgt. Wahrscheinlich nutzt man dann so als, ja, also selbst ich nutze auch nur einen Bruchteil davon, von den Funktionen, die möglich sind. Ne?
Ja, das ist richtig. Also die App ist sehr, sehr gut geworden mittlerweile. Ja, also noch vor ein paar Jahren hat man die vielleicht eher genutzt, um einfach mal zu schauen, wie steht mein Kontostand oder wo steht jetzt die und die Aktie. Aber mittlerweile kann man, du hast es gesagt, ja auch den Optionshandel, man kann da Optionsstrategien darüber sogar aufgeben, also ein Iron Condor oder ein Butterfly mithilfe der entsprechenden Tools, die dann da die einem dabei helfen. Also die ist sehr gut geworden. Also da muss ich sagen, das ist auch eine richtig gute App, über die man auch ohne Probleme handeln kann, wenn man unterwegs ist.
Die Trader Workstation, das nochmal als Ergänzung, die habe ich natürlich auch ausprobiert. Die ist in der Tat gewöhnungsbedürftig und da ich ja auch noch mit den Computern in den 90er Jahren groß geworden bin, das erinnert dann so an alte Oberflächen. Aber ich muss sagen, wenn man sich da einmal so ein bisschen da eingewöhnen hat, die hat auch durchaus, muss ich sagen, ihre Vorteile. Ne?
Ja, also man kann halt wirklich viel mitmachen. Es hat halt auch sind viele Tools integriert, die halt auch sehr hilfreich sind. Ja. Und mittlerweile kann man die halt auch so individuell anpassen, sein eigenes Layout so einrichten, Fenster nebeneinander schieben, Listen, News und so weiter. Also so, wie man es braucht. Ne? Also das zeigen wir halt auch in unseren Webinaren, wie das möglich ist. Und da kann jeder sich für seine eigenen individuellen Bedürfnisse da die Plattform so zurechtbasteln, sage ich jetzt mal.
Das gilt übrigens auch für die App bzw. die Webplattform. Das habe ich auch gemacht, dass ich eben den Bereich, wo ich gesagt habe, okay, als Langfrist Einkommensinvestor wirklich reduziert aufs Wesentliche, was mich interessiert und einfach so belassen. Das geht auch, dass man eben den, sagen wir mal, Ballast, in Anführungsstrichen, den man nicht braucht, den kann man auch außen vor lassen.
Ne? Genau, ja.
Ja, eine andere Frage, da habe ich aber auch das Gefühl, dass das besser geworden ist in letzter Zeit. Das hat mich am Anfang auch so mal so ein bisschen, ja, zumindest Zeit gekostet. Und zwar laut die Frage, warum funktioniert manchmal der SMS-Versand bei der Zwei-Faktor-Authentifizierung nicht oder mit erheblichem Zeitverzug beziehungsweise nach mehrmaliger Versandaufforderung? Also den Fall hatte ich auch öfter. Habe ich aber das Gefühl, dass das seit Ende letzten Jahres besser geworden ist.
Das kann ich gar nicht sagen, warum das da mal Verzögerungen gab. Also das Einzige, was wir mitbekommen haben, das wird ja von Interactive Brokers auch alles gemanagt. Wir haben ja auch irgendwelche Partner, irgendwelche Provider und natürlich gab es da vielleicht mit dem einen oder anderen schon mal ein bisschen technische Probleme. Aber ja, du sagst es selber, es ist besser geworden und langfristig, denke ich, gehen die meisten Kunden eh auf die Smartphone-App, ja, IBKey, und nutzen darüber die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Also dann braucht eigentlich keine SMS mehr verschickt werden.
Ja, wird aber aktuell wird sie noch verschickt. Ja. Also auch wenn ich die App nutze, dann ja. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich die App nutze. Das habe ich jetzt in letzter Zeit verstärkt gemacht und weniger über den PC. Und da muss ich sagen, da kam tatsächlich die SMS immer innerhalb weniger Sekunden. Und davor war es dann halt teilweise, mal nach ein paar Minuten oder man muss tatsächlich nochmal eine zweite Versandaufforderung machen, bis sie dann da war. Ja.
Ja, also ich kenne das auch. Ich hatte das auch mal eine Zeit lang, bis ich das halt bei mir umgestellt habe, komplett auf die App. Ja, und jetzt ist es halt so, wenn ich da mein iPhone in der Hand halte, brauche ich nur noch in die Kamera gucken und dann bin ich authentifiziert. Ich gebe dir recht mit den SMS. Das war hat schon mal etwas länger gedauert. Okay. Also ich kann jedem nur die App ans Herz legen. Da kann man selbst, wenn man kein Internet hat, oder irgendwie mal eine Störung gibt, kann man da noch mit der App weiterkommen.
In Ordnung. Dann ein Punkt, auch eine Sache, die immer wieder angefragt wurde. Das hatten wir vorhin ja schon mal im Gespräch, nämlich ja, mittlerweile gibt es mehr und mehr Broker, nicht nur in Deutschland, die auf Gebühren komplett verzichten oder eben diese 1-Euro-Order eingeführt haben. Mittlerweile gibt es ja auch in den USA mit Charles Schwab und anderen, bei Interactive Brokers weiß ich es gar nicht, Modelle, wo eben die Gebühren auf Null gesetzt werden. Da kamen immer so zwei Fragen. So das eine, ist das überhaupt ein dauerhaft tragfähiges Geschäftsmodell? Ja, wenn man im Prinzip kein oder nur sehr, sehr wenig Geld für die eigene Dienstleistung verlangt, das ist das eine. Und das andere, wird da seitens Interactive Brokers/CapTrader nachgezogen?
Ja, also es ist natürlich ein spannendes Thema momentan. Du hast es gesagt, die amerikanischen Broker, Charles Schwab, auch E-Trade und wie sie heißen, und TD Ameritrade haben das vorgelebt und auch umgesetzt und Interactive Brokers hat da auch nachgezogen. Ja, also es gibt also für amerikanische Staatsbürger und ich glaube auch für indische, also in Indien und in den USA gibt es die sogenannte Interactive Brokers Lite-Version, ja, wo man dann auch wirklich gratis handeln kann. Aber das ist auch nur bezogen auf Aktien, also ein ganz eingeschränkter Produktbereich und ja, man kann die Trader Workstation nicht nutzen, man hat auch weitere Einschränkungen und ja, vergleichbar ist es natürlich auch bei deutschen Brokern, die sowas anbieten, die haben natürlich das auch nur für, ich sag mal, für Nischenbereich ermöglicht sozusagen.
Ja, und ich sag mal auch im direkten Vergleich, wenn ich beispielsweise in den USA handel und mir hier, weiß ich nicht, 100 Stück einer ja, normal kapitalisierten Aktie, also einen Auftrag von $5,000 meinetwegen aufgebe, dann bezahle ich ja letztendlich auch bei CapTrader oder über CapTrader nur $2 an Provision.
Genau.
Ja, also das ist ja, da sind wir ja von dem 1 Euro ja nicht weit weg, ja, zumal ich dann das Papier vielleicht gar nicht bekomme bei dem anderen Broker. Und wenn wir, wo ich ja auch viel und gerne handle, eben in Kanada, da kostet sogar einen kanadischen Dollar 10, also da liegen wir sogar unter einem Euro. Ja, also sind wir da gar nicht so weit weg momentan.
Genau, ja. Das denke ich auch. Also wir sind von gratis nicht weit entfernt. Ja. Ob Interactive Brokers und dann auch wir so ein Modell demnächst halt auch anbieten werden, weiß ich jetzt noch nicht. Ja, es kann durchaus sein. Aber dann wird es wahrscheinlich genauso wie in den USA zwei Varianten geben. Ne? Also die, ich sag mal, professionelle oder normale, die man bisher kennt, und dann die Lite-Version, wo man halt wirklich eingeschränkt ist. Ja. Da muss man natürlich auch wissen, da wird halt auch die Order dann, oder auch wenn es irgendwo bei anderen Brokern, die das gratis anbieten, nicht direkt an die Börse geleitet, sondern dann ist da noch irgendwie ein Market Maker dazwischen oder man wird schlechter ausgeführt und so. Und das weiß der Laie letztendlich vielleicht gar nicht. Ja? Ich meine, solche Anbieter richten sich ja auch nicht an die professionelleren Händler, sondern das sind dann eher ja, vielleicht auch Anfänger, die mit dem Börsenhandel anfangen und ja, die kennen die Details ja doch gar nicht, die dahinter stecken.
Nee, aber wenn es denen natürlich das dann schmackhaft macht, dann ist das natürlich auch ja, letztendlich ein ja, eine Förderung der Aktienkultur. Ja? Also wenn dann
definitiv.
Eben keine, also das ist ja in Ordnung dann. Ne?
Und ich finde das gut. Also je mehr Anbieter sowas ermöglichen und je mehr, ich sag mal, Deutsche, muss man ja schon fast sagen, sich dem Wertpapierhandel oder dem Aktienhandel halt öffnen. Das ist ja hier noch eher ein Nischenprodukt. In den USA, da kriegt man das ja im Kindergarten schon mehr oder weniger beigebracht, was eine Option ist. Ja, desto besser für uns alle, würde ich mal so behaupten.
Ja, hierzulande tut man ja momentan eher alles dafür, dass man möglichst nicht in Aktien handelt. Wobei, selbst wenn die Finanztransaktionssteuer kommt, ja, leider, aber selbst wenn die Finanztransaktionssteuer kommen würde, wäre das ja auch nochmal ein Argument für CapTrader, also Interactive Brokers, weil damit kann ich natürlich auch umgehen, ja, für viele Titel.
Ja, also wie gesagt, politisch möchte ich mich jetzt nicht äußern, aber du hast es recht. Ja, also es wird alles dafür getan, dass man das Geld auf dem Sparbuch liegen lässt oder unterm Kopfkissen, ich weiß nicht. Obwohl man eigentlich ja fürs Alter vorsorgen sollte und ja, da denke ich mal, ist Wertpapierbesitz oder Aktienbesitz jetzt nicht verkehrt.
Wie verdient eigentlich ein Broker generell Geld mit einer kostenlosen Order? Wo, ich meine, irgendwo muss dann trotzdem ja ein Ertrag herkommen. Wo kommt der her?
Ja gut, das ist dann, ich kenne jetzt nicht genau die Geschäftsmodelle von den Anbietern oder von den unterschiedlichen Anbietern, die das jetzt vielleicht schon so ermöglichen. Aber es ist so, dann werden die Orders halt an eine bestimmte Börse geroutet oder an einen bestimmten Marktplatz, sag ich mal, geroutet. Ja, teilweise ist es ja auch schon mal außerbörslich, noch nicht mal zum Börsenplatz. Dieser Börsenplatz freut sich natürlich über die Liquidität, die dem Börsenplatz zugeführt wird. Und da gibt es dann natürlich Rückvergütung.
Also gut, also das speist sich dann, dann bezahlt eben nicht der Kunde letztendlich den Broker, sondern der Börsenplatz
sozusagen, genau.
Ja, also für die Zuleitung an Liquidität und so gewähren dann einen Anteil am Spread, oder wie kann man sich das dann vorstellen?
Wie das jetzt im Detail geht, kann ich auch nicht sagen. Oh, okay. Ja, aber ich weiß, dass es halt solche Modelle da gibt und da sind halt innenliegend irgendwelche, werden irgendwelche Vergütungen gezahlt, dann, dass sich das natürlich dann für beide lohnt. Na, sonst wird es ja keiner machen.
Logischerweise, ja.
Und gut, wie ich schon gesagt habe, dann kann eine Order auch an einen Market Maker geleitet werden oder man sieht die halt dann nicht direkt an der Börse im Orderbuch, ja, sondern ist noch jemand dazwischen.
Ja, dann eine Frage, die auch mehrere bewegt hat, warum ein Wechsel von CupTrader zu Interactive Brokers beziehungsweise umgekehrt nicht so einfach möglich ist, sondern warum muss man erst alles verkaufen und dann irgendwie, da gibt es wohl teilweise Wartefristen, von denen einige Leser, Hörer berichtet hatten, und dass man dann das Geld wieder neu anlegen muss. Man kann also wohl nicht so ein Depot komplett umziehen, ne?
Ja, also es ist halt, ich will nicht sagen, das ist so ein, ja, man kann eigentlich schon bezeichnen, es ist so wie ein Schutz für CapTrader oder für andere, die das Gleiche machen wie wir, Lynx zum Beispiel. Interactive Brokers, streng genommen, möchte auch nicht die große Anzahl an Retail-Kunden betreuen, weil die können das gar nicht. Die haben gar nicht die Manpower für diesen Support für die Kunden. Und die sagen sich halt, ja, die Kunden sind halt bei CapTrader schon gut aufgehoben und da sollen die auch bleiben und einen Wechsel zu uns wollen wir halt dann erschweren. Ja. Deswegen, das ist jetzt nichts, was wir uns ausgedacht haben. Klar, wir haben natürlich auch Interesse, dass die Kunden bei uns bleiben. Aber letztendlich, wenn ein Kunde wechseln möchte, dann geht das auch. Ja, also da gibt es jetzt kein Verbot. Ja. Diese Frist, wovon gesprochen wird, das ist auch eine Vorgabe von Interactive Brokers gewesen.
Okay, gewesen, die gibt es jetzt nicht mehr? Oder?
Ja, nee, ist von denen vorgegeben worden, sozusagen.
Ah, okay. Nochmal eine allgemeine Frage zum Thema Quellensteuer. Das ist ja schon sehr auffällig, dass das eben bei vielen Instituten, gerade hier in Deutschland, nicht so gut klappt mit dem ausländischen Quellensteuerabzug. Ja, also vielleicht dazu noch als Hintergrund für die Hörer, die das jetzt nicht kennen. Wenn ich eben einen Ertrag erziele aus einem Wertpapier aus einem anderen Land, beispielsweise nehmen wir Kanada. Kanada ist eigentlich so ein prädestiniertes Beispiel. Gilt aber letztendlich für viele Länder weltweit, dann bezahle ich auf diesen Ertrag eine Quellensteuer, die in dem Land verbleibt. Ja, weil natürlich das Land, aus dem das rausfließt, eben einen gewissen Steueranteil bei sich behalten möchte. Ja, und damit es eben nicht zu Mehrfachbesteuerung kommt, gibt es eben Doppelbesteuerungsabkommen, in dem Fall eben zum Beispiel Bundesrepublik Deutschland und Kanada. Und da steht eben drin, ja, wenn Kanada eine Dividende beispielsweise zahlt, dann werden darauf 15% Quellensteuer fällig. Das heißt, die verbleiben im Land. Wenn also 100 kanadische Dollar ausbezahlt werden, verbleiben 15 kanadische Dollar beim kanadischen Fiskus. Und damit dieser Ertrag aber diese 100 oder dann 85 kanadischen Dollar hier in Deutschland beim deutschen Anleger nicht nochmal voll versteuert werden, sagt eben das Doppelbesteuerungsabkommen, ja, dass dieser Betrag bis zu 15%, also in dem Fall eben 15 kanadische Dollar, voll auf die Abgeltungssteuer hier in Deutschland anrechenbar ist. So, ja. Somit, dass sich eben ein Anleger nicht schlechter stellt, als wenn er jetzt eine Dividendenzahlung, ja, weiß ich nicht, von Daimler oder Bayer oder irgendeiner anderen inländischen Aktie bekommen würde. Das heißt, er bezahlt seine 25% Abgeltungssteuer, ja, plus Soli- und Kirchensteuer jedenfalls, und gut ist. So, und gerade zum Beispiel Kanada oder auch Australien ist so ein beliebtes Land, da gibt es halt eben auffällig viele Broker, die ziehen halt, oder da wird eben mehr als diese 15% abgezogen, und wenn man die darauf hinweist, auf das Doppelbesteuerungsabkommen, dann riegeln die ab, sagen, naja, das ist so eine Vorgabe unserer Rechtsabteilung, da können wir nichts dran ändern. Woran liegt denn, dass es eben so Länder gibt, die immer wieder zu Problemen in der Quellenbesteuerung führen? Und warum ist das bei euch nicht so?
Das kann ich gar nicht beantworten, wenn ich ehrlich bin. Also ich weiß halt, wie gesagt, dass Interactive Brokers halt da die entsprechenden Formulare auch anbietet und die man auch direkt bei der Kontoeröffnung natürlich auch ausfüllen kann, wie zum Beispiel das W8 BEN-Formular, auch für die amerikanische Quellensteuer. Das vereinfacht das natürlich für die Kunden Ne? Also die brauchen sich da um nichts mehr zu kümmern. Man hat die Aktien im Depot und dann wird das direkt richtig abgeführt, so wie es sein muss. Warum das jetzt bei anderen Brokern schwieriger ist oder komplizierter, das kann ich gar nicht beantworten, wenn ich ehrlich bin.
Dann nehmen wir das so hin. Also ich weiß auf jeden Fall aus eigener Erfahrung, dass das bei euch läuft. Ja, also auch gerade Kanada beispielsweise, weil das eben so ein beliebter Fall ist. Da werden eben die 15% abgezogen. Und in Australien, da schwankt das ja immer je nach Wertpapier. Aber da wird das auch korrekt gemacht. Das war für mich ja auch ein wesentlicher Grund, auch zu sagen, dass ich euch oder euren Service nutze. Ja, weil das eben gerade für Einkommensinvestoren ja ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist. Gerade wenn ich eben von überall aus der Welt Einkommen beziehe. Ja, es gibt natürlich auch Länder ohne Quellensteuer, eben wie Großbritannien, die erheben gar keine. Das ist dann eben so interessant für Anleger, die jetzt eine sehr, sehr niedrige allgemeine Steuerlast haben, weil die können natürlich damit auch nochmal drücken, weil dann eben gar keine Quellensteuer abgezogen wird. Ja, Großbritannien, würde ich sagen, da sind wir auch bei der letzten allgemeinen Frage, die natürlich sehr, sehr viel unter dem Nägeln brennt. Brexit, jetzt sagt vielleicht der eine andere, ja, Moment mal, Interactive Brokers, haben wir ja jetzt mehrfach schon gesagt, ist ein US-Unternehmen. Dazu muss man mal wissen, die Wertpapiere europäischer Kunden werden von Interactive Brokers in Großbritannien, in London nehme ich an, verwahrt. Genau. Und damit stellt sich natürlich die Frage, was passiert denn jetzt bei einem Brexit mit dieser Lagerstelle?
Ja, also zunächst ist es erstmal so, dass auch der normale Handel, wie er jetzt von den Kunden halt durchgeführt wird, auch nach dem Brexit so weitergeht. Ja, es gibt ja auch Übergangsphasen, die zwischen Großbritannien und der EU ausgehandelt wurden oder auch noch ausgehandelt werden. Das heißt, da gibt es jetzt erstmal keine Einschränkungen. Zukünftig wird es aber so sein, oder es sind halt auch schon Niederlassungen von Interactive Brokers in Dublin und auch in Luxemburg geplant. Das heißt, wenn der Brexit richtig vollzogen ist, dann wird das EU-Geschäft halt von dort aus durchgeführt.
Das wird aber jetzt an den Rahmenparametern zu keinen Änderungen führen. Also sprich, dadurch wird ja jetzt nicht der Handel irgendwie eingeschränkt oder die Quellensteuern plötzlich anders berechnet. Das bleibt alles identisch. Nur eben, dass die Lagerstätte nicht London ist, sondern ja, Luxemburg oder Dublin.
Genau, ja, also es ist ja auch so mit den Lagerstellen, je nachdem, wo man handelt, geht das ja dann auch in die USA zum Beispiel.
Ach so, ja, weil es natürlich, bei Clearstream ist ja, glaube ich, so ein großer Lager.
Genau. Ist halt einfach
eine große Lagerstätte, das heißt.
Die Konten, die werden dann halt nicht mehr in Großbritannien geführt, ne? Die Captrader-Konten, sondern dann zukünftig halt in Irland oder ja oder in Luxemburg.
Würde sich denn dann auch, nee, also dann würde sich eigentlich auch daran nichts ändern. Das ist ja auch noch so ein Punkt, dass aktuell wird ja, weil ihr Interactive Brokers als ausländische Depotbank gilt, wird ja keine Abgeltungssteuer abgeführt. Das muss ja der Kunde selber machen. Richtig. Das wäre dann bei einem Umzug nach Dublin jetzt beispielsweise auch nicht der Fall.
Das bleibt dann alles
so. Bleibt dann auch alles so, ne? Genau, ja. Okay. Das heißt, da auch erstmal Entwarnung, sofern jetzt, klar, unter Vorbehalt, wie immer bei rechtlichen Sachen. Klar. Aber so wie es aussieht, wird sich so oder so nichts ändern.
Genau, also wir können ja auch nur das weitergeben, was uns Interactive Brokers sagt und was auch gerade der aktuelle Stand ist. Ne? Wenn da die Compliance morgen was anderes entscheidet, klar, dann kann sich das auch jederzeit natürlich wieder ändern. Oder wenn der Sitz, Hauptsitz ist ja in den USA, wenn die irgendwas entscheiden, dann wird das natürlich auch dann hier umgesetzt. Ja, aber da informieren wir natürlich jeden Kunden auch zeitnah.
Ja, Andreas, ich würde sagen, wir haben die Dreiviertelstunde voll mit vielen Daten, Zahlen, Fakten zu CapTraver allgemein und den Leserfragen, zumindest den mehrfachen Leserfragen. Ja. Ich schlage vor, wir ziehen hier vorläufig einen Schlussstrich und nehmen dann gerne nochmal eine zweite Folge zu den doch vielen und teilweise recht speziellen Leserfragen auf. In Ordnung?
Ja, können wir gerne machen. Also ich habe da Lust zu, können wir gerne sehr gerne durchführen. Und ich denke, es sind noch viele Fragen, die man in so einer Form eines Interviews natürlich beantworten kann. Jetzt gerade in den letzten Tagen kamen ja viele Fragen auch zu dem neuen Steuergesetz auf, was Ende Dezember ja, korrekt. In einer Nacht- und Nebel-Aktion will ich jetzt nicht sagen, aber was relativ kurzfristig, sag ich mal, noch vor Jahresende verabschiedet wurde. Und ja, das bleibt natürlich auch spannend.
Ja, und wie es anscheinend auch sehr mit heißer Nadel gestrickt, aber da können wir auch nochmal dann darauf eingehen. Vielleicht kommt ja auch noch ein bisschen was Neues dazu zwischen der Ausstrahlung und dann der zweiten Folge. Oder da kommt mit Sicherheit was Neues dazu. Ja, einstweilen sage ich dann vielen, vielen Dank für deine Zeit, die du uns hier zur Verfügung gestellt hast und das Wissen.
Gerne.
Wer tatsächlich mal CapTrader ausprobieren möchte, ich werde am Ende des Beitrages bzw. Notizen zur Folge auch nochmal einen Beitrag von mir verlinken, wo ich wirklich nochmal Schritt für Schritt von Bildschirm zu Bildschirm die Kontoeröffnung bei CapTrader erkläre. Die ist schon relativ gut, aber an der einen anderen Stelle, dann man da nochmal weiß, okay, was passiert, wenn ich das Häkchen dort oder dort setze. Das ist dann nochmal alles erläutert und innerhalb von, na, ich glaube so, ja, je nachdem 2-3 Tagen ist man da freigeschaltet, ne, wenn man alles einmal durchlaufen hat.
Genau, also das Schnellste, was wir bisher hatten, war wirklich schon innerhalb eines Tages. Ja, aber ich sag mal 1, 2, 3 Tage muss man in der Regel halt schon rechnen.
Ja, und wer mich bei CapTrader live erleben möchte, das Hochdividendenseminar ist komplett ausverkauft für das REIT-Seminar, also zum Thema Real Estate Investment Trust. Am 29.02. sind noch einige Resttickets über. Einfach auf der Seite bei mir nachschauen. Und ja, dann sage ich vielen Dank, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ich danke auch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Soweit mein erstes, vermutlich jedoch nicht letztes Interview mit Andreas Weiß von CapTrader. Ja, und bei dem Online-Broker aus Düsseldorf sind unter anderem auch sämtliche Business Development Companies, kurz BDCs, handelbar. Und was es mit diesen ausschüttungsstarken, speziellen Wagniskapitalfinanzierern auf sich hat, darauf gehe ich sehr ausführlich in meinem neu erschienenen Buch Geldanlage in Business Development Companies ein. Weitere Informationen finden sich unter bdc-investor.de. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal wünsche ich eine ertragreiche Zeit.